ARD.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid bei KI und jetzt gelandet und wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ich bin Simin Sadeghi, Moderatorin und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und ich als KI-Laie moderiere diesen Podcast mit dem Mann, der hier schon seit sehr vielen Folgen KI verständlich erklärt, und zwar Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz vom DFKI. Hallo Aljoscha, wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar, du, und ich freue mich heute, dass wir heute ein Thema haben, was nämlich seit Jahren in jeder zweiten Diskussion über KI auftaucht, weil immer wenn es um die Chancen von KI geht und darum geht, was KI besonders gut kann, dann sagt man immer, KI kann ganz früh Tumore erkennen und bei der Krebsbekämpfung helfen. Und das habe ich auch schon 100-fach gesagt, aber ich weiß gar nicht genau, ob das auch wirklich stimmt. Und das wollen wir heute mal herausfinden.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Also als Journalistin berichte ich tatsächlich über dieses Thema auch schon seit Jahren, weil das auch immer so ein bisschen als Hoffnungsschimmer am Horizont, ne? Keiner von uns, sind wir uns einig, mag Krebs gerne. Und im schlimmsten Fall hat man vielleicht schon einen lieben Angehörigen durch diese Krankheit verloren. Und deswegen ist es natürlich ein wunderbarer, eine Vorstellung, dass so eine neue Technologie wie KI den Krebs besiegen kann. Ob das soweit ist, das werden wir heute erfahren oder zumindest, was KI in der Krebsforschung und in der Früherkennung inzwischen alles schon leisten kann. Und das wollen wir heute wissen von Moritz Gerstong vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Und er ist jetzt schon uns hier zugeschaltet. Hallo Moritz.
Hallo.
Ja, das wäre doch zu schön mit dem Krebs, ne? Also es wäre doch zu schön, wenn man den direkt mit KI besiegen könnte, oder?
Ja, besiegen wäre toll. Ganz so einfach ist es leider nicht, aber ich denke, KI ist wirklich ein ganz wichtiges Werkzeug, was wir haben, um dem Sieg über den Krebs einen Schritt näher zu kommen.
Und lass uns trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz einen Schwenk in die Geschichte machen, bevor wir gucken, wo wir stehen und wie gut wir sind. Warum ist das so ein Thema, was schon so früh so als Erfolgsstory aufkam? Ist es, weil die Radiologen sowieso sehr viel mit Technik gemacht haben? Ist es, weil Bilderkennung relativ gut funktioniert im Vergleich zu anderen KI-Techniken? Was ist deine Einschätzung?
Also die Radiologie ist tatsächlich ein Bereich, wo die KI schon sehr weit fortgeschritten ist. Weil die gesamte Bildgebung eigentlich schon immer computergestützt war, hat sich das natürlich dort schon von Anfang an angeboten. Und es gibt da eine ganze Reihe von Anwendungen, die dabei helfen, diese gewaltigen Datenmengen, die jetzt bei einem CT oder MRT anfangen, überhaupt aufzubereiten und zu verstehen, um in dieser grauen, schleierhaften Darstellung, die man sieht, herauszufinden, was hat man denn da vor sich? Ist da überhaupt ein Tumor? Und wenn ja, wie groß ist er?
Du erwähntest gerade CT und MRT, das ist also Computertomographie und Magnetresonanztomographie. Das heißt, das ist also, wenn man in die Röhre gesteckt wird, auf gut Deutsch, ja, man kommt da rein und der Computer macht dann ganz viele Aufnahmen von dem Inneren deines Körpers, so ähnlich wie Röntgen, für die, die es halt nicht kennen. Und da kommen
da
dann ganz viele Bilder.
Da muss immer so unangenehm eng.
Ja, und laut. Dit.
Ja, ich glaube, da waren die meisten tatsächlich schon mal drin.
Ja. Und um diese Bilder geht's, die dann da rauskommen.
Ganz genau. Und du hast ja auch schon gesagt, da werden dann zunächst mal zweidimensionale Bilder eigentlich gemacht und das Ganze wird dann zu wirklich einem 3D-Bild zusammengesetzt. Und dafür ist natürlich der Computer schon im ersten Schritt unerlässlich.
Und das heißt, ihr habt schon ganz viele Daten, aber das ist was Technisches, auf das wir, ich glaube, später auch mal ausführlich kommen können. Also was braucht ihr überhaupt? Womit lernt ihr die KI an und so weiter? Erstmal wüsste ich jetzt gerne, was kann denn künstliche Intelligenz, was der Arzt oder die Ärztin bei der Früherkennung nicht kann?
Also künstliche Intelligenz ist letztlich in der Lage, sehr, sehr große Datenmengen, die so ein bisschen die menschliche Auffassung übersteigen, zu bewältigen und da dann Muster zu sehen. Also man hat häufig die Situation, dass man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und da können dann KI-Algorithmen und maschinelles Lernen sehr, sehr hilfreich sein, die tatsächlichen Signale herauszufinden, um zu verstehen, was man eigentlich vor sich hat.
Ich habe das mal gesehen, das ist ja nicht nur ein Bild, was da rauskommt, sondern die Ärztinnen und Ärzte können sich ja durch ganz viele verschiedene Kontraststufen und Schnitte und Schichten und so weiter da durchklicken. Das ist also sehr, sehr anstrengend und braucht auch als Mensch sehr viel Erfahrung. Und oft übersieht man einfach leicht was, hast du gesagt, weil es eben so viele verschiedene Ansichten praktisch gibt. Ja.
Genau so ist es. Also es ist zumindest dann einfach sehr, sehr aufwendig, sich da durchzuwühlen, auch wenn es prinzipiell möglich ist. Das heißt, die KI kann zum einen dann die Genauigkeit erhöhen, aber vor allen Dingen auch den Zeitaufwand deutlich verringern.
Aber da muss ich jetzt nochmal genauer nachfragen. Das geht dann natürlich nur mit großen Datenmengen. Oder zeigt man der künstlichen Intelligenz dann, sagen wir mal, die Bilder aus dem Computertomographen und geht es da um Wahrscheinlichkeiten oder um das, was angelernt wurde? Weil so ein Arzt, so eine Ärztin hat ja auch im besten Fall viele Jahre Erfahrung, auch in der Tumordiagnostik und kann sagen, ja, das sieht hier aus wie ein Gehirntumor, das sieht aus wie ein Brusttumor oder wie eine Zellveränderung sonst wie, das kenne ich schon.
Also ganz einfach kann man eigentlich sagen, eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, auf denen sie trainiert wurde. Und in gewisser Weise versucht man das natürlich nachzubauen. Die Erfahrung, die der Arzt oder die Ärztin hat in der Analyse von solchen Daten, die muss eben der KI auch erstmal vermittelt werden. Und dafür benötigt man sehr große Datensätze. Die liegen in vielen Fällen auch schon vor, um Anwendungen zu entwickeln. Aber das, was man dann am Ende, wenn es dann ein tatsächliches Produkt gibt, dann eben sieht, ist das Ergebnis daraus, was dann eben schon, sagen wir, ein Arzt, der tausende Fälle gesehen hat, hat eben die KI dann auch schon tausende Bilder gesehen und analysiert und ist dadurch dann in der Lage, erst das zu tun, was sie
tut. Und du gibst ganz einfach gesprochen der KI tausende von Bildern von gesunden Gehirnen und tausende von Bildern von Gehirnen mit verschiedenen Arten von Tumoren und KI lernt dann erstmal im einfachsten Fall zwischen dem einen und dem anderen zu unterscheiden.
Genau, ganz vereinfacht gesagt ist das so. Der Teufel steckt natürlich im Detail dabei, aber die wesentliche Gleichung ist letztlich die, man braucht eben entsprechende Bilder, die auch schon, wie wir sagen, annotiert sind, also wo man weiß, das ist jetzt gesund, das ist krankhaft verändert. Und daraus kann dann die KI die entsprechenden Muster lernen, um das dann bei neuen Bildern eigenständig zu erzeugen.
Moritz, vielleicht ganz kurz noch, bevor wir da weiter einsteigen, zu dir. Du bist selber ja kein Mediziner, sondern kommst aus der Physik, richtig?
Genau.
Wie bist du zu diesem Job gekommen?
Auf vielen Umwegen kann man sagen. Ich war als Physiker irgendwann so ein bisschen, ja, vielleicht desillusioniert, weil doch die großen Entdeckungen der Physik irgendwie vor 100 Jahren von Einstein und anderen gemacht worden. Und ich mich gefragt habe, na, wie viel kann man da eigentlich noch Neues schaffen und entdecken? Und gleichzeitig ist es so, dass eben die Medizin und auch die biologische Forschung sich in den letzten 20 Jahren auch sehr stark verändert hat, einfach weil man wesentlich mehr messen kann. Also es ist nicht mehr nur dieses, wir schauen durchs Mikroskop und beschreiben mal, was man sieht, sondern es gibt präzise Verfahren, die vielen tausend Moleküle, die in so einer Zelle herumschwimmen oder die Milliarden an Zellen, die im Körper sind, sichtbar machen. Und das ist natürlich Fluch und Segen, wenn man so viel messen kann, man muss es ja verstehen. Und an der Stelle ist dann eben auch der Einstieg zum maschinellen Lernen und KI. Und das waren natürlich auch Handwerkszeug, was ich schon mitgebracht habe, wo ich dachte, okay, hier gibt's eine Gelegenheit, wo man wirklich was Sinnvolles machen kann, wo man auch neue Entdeckungen machen kann. Und so bin ich dann in das Feld geraten.
So ein bisschen KI-Pionierarbeit.
Wirklich?
Jetzt stelle ich mir euch beiden so vor, wie so mit so einem Planwagen, die so in den USA nach Westen ziehen.
Go West.
Um neue Felder zu entdecken. Um das nochmal zu verstehen, ihr habt große Datensätze, zum Beispiel, was ist so das Feld, wo ihr am meisten beackert, also welcher Bereich, eher bei Gehirntumoren oder Hautkrebs oder sonst irgendwie was, damit wir so ein konkretes Beispiel haben?
Also wir arbeiten tatsächlich viel mit Hirntumoren, weil es hier in Heidelberg das ein sehr starker Standort gibt, wo auch viel von der aktuellen Diagnostik in den letzten 10 Jahren entwickelt wurde, sodass wir da dann ein sehr gutes Umfeld haben mit vielen Kollegen, da dann auch die Forschung und die Anwendung voranzutreiben.
Jetzt müssen wir wieder die Klassiker sozusagen, der Datenschutz oder die Zweckbindung, sagen wir es mal so. Die Daten, die ihr da verwendet, sind, du sagst ja, es liegen ganz, ganz viele Bilder natürlich in den Archiven der Krankenhäuser. Welche Daten dürft ihr zum Trainieren von KI-Systemen da verwenden? Müssen die Leute da eingewilligt haben oder ist es Forschungsfreiheit?
Also das sind tatsächlich dann eine Standard-Mikroskopieaufnahmen, mit denen wir viel arbeiten. Und dafür gibt es dann entsprechende Ausnahmegenehmigungen, weil die keine Rückschlüsse über den einzelnen Patienten zulassen. Hier geht es sozusagen nur um die Ansicht des Tumors. Oder man kann auch sagen, es geht eigentlich nur um den Tumor und nicht um den Patienten in dem Fall. Und deswegen gibt es da dann entsprechende Ausnahmen. Sobald man natürlich mit Daten arbeitet, die noch einen stärkeren Patientenbezug haben, dann braucht man entweder eine explizite Einwilligung oder dann auch unter Umständen Ausnahmegenehmigung.
Weil es interessant wäre zu wissen, zu dem Tumor war es ein Mann, eine Frau, war die Person jung oder alt, hat sie Alkohol getrunken und so weiter. Das kann manchmal interessante Zusatzinformationen sein, die man dann braucht und dafür braucht man dann eine Einwilligung, oder? Ja. Ja. Mhm.
Das heißt, ihr habt dann zum Beispiel Aufnahmen von Gewebeproben oder vielleicht Gewebeproben oder ihr habt CT-Bilder, MRT-Bilder, Blut vielleicht? Mit was arbeitet ihr da insgesamt?
Also in dem Fall schauen wir uns tatsächlich Mikroskopiebilder an. Und das ist mit so einer Standardfärbung, so rosa-lila gefärbt, die Zellkerne sind lila, der Rest des Gewebes ist pink. Das ist das, was sich ein sogenannter Histopathologe, das ist der Arzt, der solche Gewebeschnitte sich anschaut, dann für die Initialdiagnose immer begutachtet. Und wo es früher letztlich nur die Frage war, ist es hier ein Tumor, ja oder nein, stellt sich mittlerweile schon die Frage, ja, was für eine Art von Tumor ist es denn? Weil was sich in der Krebsforschung gezeigt hat, ist, dass es für ganz viele Krebserkrankungen, wo man früher dachte, das ist ein und dieselbe Sache, sich mittlerweile zeigt, dass das eigentlich ganz viele unterschiedliche Ausprägungen oder Subtypen sind. Das hat was damit zu tun, welche speziellen Veränderungen dem einzelnen Krebs zugrunde liegen. Und das ist therapeutisch wichtig, weil manche von denen, die Tumoren sind dann sehr gutartig oder andere eher bösartig. Und das will man natürlich dann schon zu einem möglichst frühen Zeitpunkt wissen. Und da kann dann auch eine KI helfen, das schon mit diesen einfachen Bildern zu machen, ohne dass man noch aufwendige molekulare Tests machen muss.
Aber wie lief das denn früher? Also wir reden jetzt ja über Gewebeproben, die entnommen worden sind, ja, aus einem Körperteil, das wird unter das Mikroskop gelegt und dann guckt eine Person drauf, aber der oder die behandelnde Ärztin, die die Probe entnommen hat, ist doch typischerweise jemand anders oder wie läuft das denn in der analogen Welt?
Also es ist tatsächlich so, es gibt eben diese spezialisierten Ärzte, sogenannte Histopathologen oder in dem Fall sogar Neuropathologen, die wirklich nur auf die Mikroskopieanalyse von Hirngewebe spezialisiert sind und denen werden die Gewebeproben geschickt, bearbeiten die auf, machen Schnitte, legen es unter das Mikroskop, schauen sich das genau an, traditionell, und sagen dann, ja, hier ist es ein Tumor und das ist vielleicht jetzt ein hochgradiges oder aggressives Gliom.
Aber ich muss nochmal, meine Frage zielt dahin, es verändert sich ja bei dem Patienten, bei der Patientin was. Die Probe, die gibt irgendwas her und dann weiß ich nach einem Jahr, dann habe ich eine bestimmte Behandlung gemacht, die hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Wie funktioniert denn da der Rücklauf, dass man das, was ich damals gesehen habe und das, was ich damals empfohlen habe, als Behandlung auch funktioniert hat? Wenn du sagst, es gibt so viele verschiedene Optionen, das ist sowas, was ich mich so ein bisschen frage. Wie funktioniert ja. das, der Wissenstransfer in dem ganzen System eigentlich?
Genau, es ist eben wichtig, dass es da wirklich dann so eine Art Rückspiegelung gibt und eine Nachverfolgung der Patienten, weil man wissen möchte, zunächst einmal, war es ein eher aggressiver oder ein gutartiger Tumor? Das spiegelt sich ja an den Überlebensraten schlussendlich wieder. Und dass man dort dann auch darauf zugreifen kann, ist eben sehr wichtig, wenn man diese Bestimmung machen möchte, welche Tumorarten sind denn tatsächlich bösartig und welche nicht. Und so ähnlich sieht es dann natürlich auch bei Therapien aus. Das macht man ja auch schon im Rahmen von klinischen Studien, dass dann die Teilnehmer nachverfolgt werden, um dann genau zu evaluieren, hat es denn genützt oder nicht.
Also alles langwierig, über einen langen Zeitraum müssen viele Daten in verschiedene Richtungen fliegen. Das heißt, das schreit wirklich danach zu sagen, das machen wir nicht mit 5 Personen oder 10 Personen, das machen wir mit KI.
Genau, und es ist tatsächlich auch so, dass die medizinische Forschung, da braucht man einen langen Atem aufgrund genau dieser Dinge. Es dauert immer eine Zeit, um überhaupt zu messen, ob bestimmte Veränderungen, die man vorgenommen hat, dann eben zu einem besseren Ergebnis führen. Deswegen braucht man da auch immer etwas Geduld.
Das heißt, ihr trainiert die KI, zeigt der künstlichen Intelligenz die ganzen Bilder, sagt, das und das war dann ein Tumor, der so und so und so war und so schnell zum Tod geführt hat bei Patient XY. Und dann wird trainiert. Und ab welchem Zeitpunkt kann sie denn dann das erste Mal valide Ergebnisse ausspucken?
Dafür braucht man tatsächlich dann auch schon entsprechende Trainingsdatensätze. Da sprechen wir wirklich über tausende Patienten. Bei den Hirntumoren ist es so, dass es wirklich über 100 verschiedene Subtypen gibt, was man erstmal so als Laie sehr verblüfft. Und damit die KI von jedem von diesen Subtypen überhaupt genug Fälle gesehen hat, braucht man wirklich dann tausende von diesen Mikroskopiebildern. Und dann wird, genau, wie du sagst, es wird letztlich dem Computer alles vorgelegt, die Diagnose, Und so sieht das Bild aus. Und jetzt find mal raus, was es denn dort für Gemeinsamkeiten jeweils gab und für Unterschiede zwischen den einzelnen Typen, um daraus dann eigenständig Vorhersagen machen.
Und der Trick ist, Simin, das wird dann immer so gemacht, wenn du so einen Datensatz hast, wo du weißt, was hinterher mit dem Patient, der Patientin passiert ist, dass du nicht alle Daten fürs Training nimmst, sondern du hältst dir einen Teil des Datensatzes raus, der nicht in das Training fließt. Und auf dem kannst du nachher testen, ob das System auch wirklich das sagt, was dann passiert ist. Das ist immer derselbe Trick, ja?
Aha. Ja, richtig. Und das ist ganz wichtig, weil in diesem Ansatz, dass man den Computer dazu bringt, etwas zu lernen, gibt es auch immer das Risiko, dass der Computer Dinge lernt, die eigentlich gar nichts mit dem Ergebnis zu tun haben. Zum Beispiel, wo die Bilder aufgenommen wurden oder mit welchem Mikroskop. Und das passiert gerade in der Medizin sehr, sehr schnell, weil da kommen häufig die Bilder nur von wenigen Zentren, ne, weil es ja häufig dann spezialisierte Kliniken gibt, die viele Patienten behandeln und die entsprechende Kataloge haben. Und so ist es dann so, dann gibt es vielleicht eine Klinik, die behandelt immer die Tumoren von Kindern und eine andere, die von Erwachsenen. Und wenn jetzt der Computer lernen soll, ist es denn ein Tumor, der tendenziell eher bei Kindern oder bei Erwachsenen auftritt, dann kann das natürlich passieren, dass der Computer nur lernt, das war jetzt irgendwie das Mikroskop, was eben in der einen Klinik und nicht in der anderen verwandt wurde. Auch wenn das erstmal ganz ähnlich aussieht, weil er letztlich so mächtig ist und auch so subtile Unterschiede rausfinden kann, kann das passieren. Und deswegen ist diese Testung immer ganz wichtig, dass man das dann einen Teil der Daten zurückhält, vielleicht auch wirklich von nochmal einem ganz anderen Krankenhaus oder aus einem anderen Land vielleicht sogar verwendet, um sicherzustellen, dass es dann auch woanders funktioniert.
Ich muss nochmal auf die 100 Subtypen von Hirntumoren zu sprechen kommen. Hatten das denn alles Menschen herausgefunden oder war da auch schon KI im Spiel, überhaupt mal drauf zu kommen, was es alles für verschiedene Arten gibt?
Das ist eine super Frage. Danke. Und es ist tatsächlich auch da waren schon Computer beteiligt. Letztlich diese 100 Subtypen, die sind auch durch modernere Messverfahren entstanden, eine sogenannte Methylierungsanalysen. Da schaut man sich an, inwieweit, an welchen Stellen das Erbgut bestimmte Veränderungen hat, die nahelegen, aus welchem Zelltyp eigentlich der Tumor hervorgegangen ist. Und das wurde in dem Laufe der letzten 10 Jahre wurde das auch hier in Heidelberg mitentwickelt, dass wenn man diese sogenannte Methylierungsanalyse macht, sich zeigt, dass plötzlich eben die Tumore aus dieser Perspektive ganz unterschiedlich aussehen, dass es da unterschiedliche Gruppen gab, die man vorher gar nicht so einfach erkannt hat.
Können denn auch Menschen diese Informationen nutzen, dass man im Grunde auch noch wieder analog vorgehen könnte mit diesen 100 Subtypen? Oder sind wir jetzt in einer Welt, wo man sagt, ohne KI geht es hier definitiv gar nicht mehr?
Das ist auch eine spannende Frage und ich glaube, die Antwort ist beides. Man kann die KI auch als Trainingsmethode
für die Menschen
einsetzen. Genau. Letztlich, wir sprechen hier dann über eben Tausende von Bildern, die auf den ersten Blick erstmal recht ähnlich aussehen. Man weiß gar nicht, sondern wonach muss ich suchen. Wenn man dann die KI deshalb systematisch durchforsten lassen, dann kann die einem sagen, okay, das sind die Regionen oder Merkmale, die mit der einen oder anderen Diagnose in den meisten Fällen dann übereinstimmen. Hierauf musst du gucken. Und wenn man das wiederum dann dem Menschen vorlegt, stimmt, das habe ich schon mal gesehen, aber ich habe irgendwie den Zusammenhang noch nicht erkannt.
Zum Beispiel eine Farbveränderung und eine gewisse, was weiß ich, Asymmetrie oder Dinge, wo man einfach erstmal so nicht drauf käme, dass diese beiden Dinge, wenn sie zusammenkommen, immer für Krebsart X sprechen.
Ganz genau, eben weil es doch so viele verschiedene Facetten haben kann, dass man eben das nicht auf den ersten Blick so diesen Zusammenhang sieht.
Aber ist es denn genauer bisher als ein Arzt?
Ja, also bei den Hirntumoren zu bleiben, da konnten wir tatsächlich zeigen, dass die KI genauer war als der Neuropathologe. Wir haben da mal 5 Neuropathologen 100 Fälle vorgelegt, gesagt, macht ihr bitte die entsprechende Diagnose und haben das dann verglichen. Da war die KI tatsächlich ungefähr doppelt so gut, doppelt so genau. Interessanterweise war es so, dass wenn man sich sozusagen die Möglichkeit gegeben hat, 3 Ergebnisse anzugeben und nicht nur sagen, das ist die eine von den 100, dann lagen die Ergebnisse schon wieder relativ nah beieinander. Das heißt, die Neuropathologen hatten die richtige Ahnung, aber eben weil es so viele Möglichkeiten gibt, genau die richtige zu treffen, exakt, da haben sie sich schwer mitgetan. Deswegen ich eben auch glaube, vielleicht so mit ein bisschen dann auch vielleicht KI-gestütztem Training kann man auch wahrscheinlich als Mensch da auch wieder noch besser werden.
Kann man ja jetzt über einen Scan oder eine Mammographie oder so sich dann vielleicht ganz die Probeentnahme sparen.
Genau, und das ist eine weitere Anwendung dann in der Früherkennung, speziell beim Brustkrebs gibt es ja die Programme und auch da gibt es Anwendungen, die gezeigt haben, dass man diese radiologischen Aufnahmen, also wieder Röntgenbilder, dass da die KI die auch sehr genau analysieren kann und eigentlich auch eine höhere Treffsicherheit hat als der einzelne Arzt, der sich die Bilder anschaut.
Bei Brustkrebs ist es ja auch noch so, dass es ja im früheren, also wenn man jünger ist, ja noch schwieriger zu erkennen ist, allein durch eine Mammographie. Deswegen wird die ja auch erst ab einem späteren Alter empfohlen, weil man, ich glaube, in einer Brust von einer unter 40-Jährigen oder unter 50-Jährigen überhaupt gar nichts erkennen kann. Ja. Ne? Da würde ja KI dann auch helfen.
Genau, und die Früherkennung ist wirklich ein sehr delikates Thema, weil man eben genau dieses Dilemma hat. Man will natürlich so früh, das heißt für einen Tumor so klein wie möglich, schon den entsprechenden Tumor erkennen. Das ist natürlich schwer zu sehen. Es ist manchmal auch schwer abzugrenzen davon, ob das jetzt wirklich dann eine Veränderung ist, die dann zu einem Tumor führen wird oder nicht. Wenn man da aber zu vorschnell dann Alarm schlägt, dann richtet man ja auch Schaden an, weil man die Patienten beunruhigt, sie dann auch entsprechende weitere Tests, die auch invasiv sind, wie eine Biopsie, machen lassen müssen. Und das heißt, da muss man sehr genau abwägen, wie einerseits eben, wie gut der Algorithmus ist bei der Erkennung. Da kann er einen Beitrag leisten, um vielleicht noch ein bisschen präziser zu werden, sozusagen das Skalpell statt dem groben Messer zu benutzen. Aber dann auch vielleicht dabei, wie kann man den Personenkreis eingrenzen, bei dem man über eine Früherkennung durchführt, um zu verhindern, dass es eben zu häufig einen Fehlalarm gibt.
Dass man einfach, sagen wir mal, die Blutwerte der Patienten, die familiäre Vorsituation und ähnliche Dinge einfach verarbeiten kann und sagen, bei dir ist doch schon ein Risikofaktor höher als bei anderen Leuten.
Genau. Im Moment macht man das eben im Wesentlichen altersbasiert und auch, ob es dann eine familiäre Häufung gibt. Aber das ist eigentlich die einzige Information, die einfließt. Und hier ist auch KI bietet Möglichkeiten, noch ein bisschen genaueres Bild des Patienten zu machen. Was ist denn die Vorgeschichte? Gibt es schon Erkrankungen, die im engeren oder weiteren Sinne vielleicht auch mit einer Krebserkrankung zusammenhängen können, sodass man eine bisschen genauere Risikoeinschätzung macht? Und darauf basierend kann man dann überlegen, na, diese Person könnte vielleicht schon 5 Jahre früher in die Früherkennung gehen oder ein anderer mit einem geringeren Risiko entsprechend später oder seltener.
Und jetzt ist ja die Sache, jetzt reden wir wieder über verschiedene Daten. Ich bin bei verschiedenen Ärztinnen und Ärzten gewesen und die wissen verschiedene Dinge über mich. Und da reden wir über die elektronische Patientenakte zum Beispiel, wo die Leute ja immer kritisch sind und sagen, was bringt uns das? Und dann bin ich ja ein gläserner Patient. Aber in dem Fall könnten da Daten und Informationen tatsächlich zusammengeführt werden aus verschiedenen. Ich wurde hier geröntgt, ich habe da eine Blutuntersuchung bekommen. Und wenn man all diese Daten dann hat über einen Patienten, kann man eben möglicherweise auch bestimmte Krankheitsrisiken da besser draus ableiten, als wenn man die Daten eben nicht hätte.
Genau, das ist dann der Nutzen für den einzelnen Patienten, um dann genau besser zu sagen, ja, so steht's um dich. Aber es ist auch wichtig für die Entwicklung von KI, dass man die Daten auch dann zentralisiert zusammenträgt, um überhaupt KI-Anwendungen trainieren zu können.
Und dann gibt es natürlich die ethische Frage, die müssen wir heute nicht episch diskutieren. Will ich eigentlich wissen, wie es um mich steht? Ja, sozusagen die Frage, soll jetzt da irgendwie meine Gesundheits-App aufklingeln und sagen, Mensch, Aljoscha, es steht ja nicht so gut um dich. Geh mal zum Urologen. Das ist halt die Frage. Ja, dann aber das sind so Dinge, das muss man dann eben klären, wie die Einstellungen sind und wie man da eben welche Möglichkeiten man hat zu sagen, ich möchte unter gewissen Bedingungen über Dinge informiert werden oder eben nicht.
Ja, will man irgendwie schon sehr früh wissen, mit 25 will man schon wissen, da könnte es mit Ende 50 zu Brustkrebs oder zu einem Hirntumor kommen. Wobei bei dem Hirntumor ist es vermutlich auch, würde ich jetzt mal sagen, aber ich kenne mich medizinisch da jetzt nicht so aus, geht es wahrscheinlich nicht so sehr um Vorerkrankungen oder Alter.
Ja, bei Hirntumoren ist es noch etwas unklar, was tatsächlich Risikofaktoren sind. Alter ist letztlich aber ein universeller Risikofaktor für fast alle Tumorerkrankungen. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass es unsere Zellen einfach nicht schaffen, unser Erbgut über die Zeit in wirklich unversehrter Form zu retten. Das vielleicht nur mal so als für die Hörer so eine Zahl zu nennen. Unser Erbgut besteht aus 3 Milliarden Bausteinen. Das ist so in jeder einzelnen Zelle. Und da ist sozusagen der Text gespeichert, die Anleitung für unsere Zellen. Und in jeder Zellteilung müssen diese 3 Milliarden Bausteine kopiert werden. Und selbst wenn da nur ein Fehler passiert, dann ist über die Zeit, schleichen sich halt mehr und mehr ein. Und das kann dann dazu führen, dass dann bestimmte Zellen letztlich ihre eigene Anleitung nicht mehr lesen können und dann zu einer Krebszelle werden.
Unser Körper ist permanent am Rendern.
Eine genau. Abbildung unserer selbst, aber...
Ich würde gerne mal auf die Einsatzgebiete kommen. Also Moritz, du arbeitest jetzt vor allem im Bereich also mit Hirntumoren, wie wir gehört haben. Aber kann man KI bei jeder Krebsart einsetzen, bei der Früherkennung? Oder gibt es da Bereiche, wo du sagst, da funktioniert es besser als in anderen?
Also insbesondere in der Forschung lässt sich KI eigentlich für alle Tumorarten einsetzen. Es gibt ja Gemeinsamkeiten. Man muss zunächst das Erbgut der Zellen entschlüsseln. Da liefert dann auch schon der Computer wirklich ein unersetzliches Werkzeug, um dann auch zu verstehen, was eigentlich die Zellen machen im Gewebe. Da ist auch die KI sehr, sehr wichtig, weil man eben heutzutage den Tumor wesentlich genauer durchleuchten kann und dabei so viel Daten produziert, die eben den Menschen auch überfordern können. Zum Beispiel ein Beispiel, so die Mikroskopie. Wir hatten ja schon drüber gesprochen für die Diagnostik. Das sind ganz einfache Bilder. Aber in der Forschung macht man das mittlerweile doch auch noch wesentlich präziser, weil man nicht nur einfach sich die Farbe vom Tumor anschaut, sondern dann auch schon ganz speziell einzelne Molekülarten sichtbar machen kann. Und das macht man dann nicht nur für eine Art, sondern für Hunderte oder Tausende. Das heißt, man erzeugt Bilder, die vielleicht 1000 verschiedene Farben haben. Und das ist ja auch wieder was, was man als Mensch gar nicht so erfassen kann. Da liefert dann auch die KI ein wesentliches Werkzeug, um diese Informationen zu verarbeiten, zu sagen, okay, das passiert tatsächlich in diesen Zellen im Tumorgewebe. Das machen sie. Und das sind vielleicht dann auch neue Ansätze, um die Zellen in Schach
zu halten. Also Grundsätzliches über alle Krebsarten sozusagen zu erfahren. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Und die Mechanismen sind eigentlich dort immer ganz ähnlich. Und in dem Sinne lassen sich dann auch für die verschiedensten Krebsarten dann entsprechende KI-Anwendungen.
Und wenn man dann eben bestimmte Strahlen und Chemotherapie und so entwickelt, dann wäre ja auch die Chance, dass man gezielter und passgenauer entwickelt und dann vielleicht auch mit wenigen trotzdem sehr viele Krebsarten dann behandeln könnte.
Das ist eben dann auch das Ziel unserer Forschung, letztlich das Verständnis über den Krebs dahingehend zu nutzen, den Krebs zu bekämpfen, neue Therapien zu entwickeln. Und um genau zu verstehen, welcher Tumor muss denn wie behandelt werden, dafür gibt es auch schon erste Ansätze, die versuchen, sozusagen dieses Matching besser zu machen, um wirklich dann Therapieempfehlungen geben zu können. Aber an der Stelle ist man tatsächlich auch noch an einem relativ frühen Stadium.
Jetzt kommt immer so meine Frage, Semin, du kennst dich schon an so einer Stelle, rennen die Ärzte euch eigentlich die Bude ein? Aber ich will die mal noch ein kleines bisschen ausformulieren. Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Mediziner und medizinische Gesellschaften, wo die Ärztinnen und Ärzte und Ärztegruppen und Subgruppen sich treffen und übereinander reden. Wie wissen die alle über euch Bescheid? Wo stehen wir eigentlich jetzt so? Ja, sind das erste Pilotanwendungen in einigen Medizinbereichen oder sind, sagen wir, schon sehr, sehr viele Gespräche mit praktisch allen Ärzten, die sich mit Krebs auseinandersetzen oder irgendwas dazwischen?
Oder sagen die alteingesessenen Ärzte und Ärztinnen sogar, ach, sowas Neumodisches wie KI brauche ich nicht?
Also es ist so, dass die KI wirklich in der Forschung eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Einerseits darum, wie man Forschung macht, aber auch, um dann eben medizinische Anwendungen zu entwickeln, die auf vielen, vielen Ebenen derzeit getestet werden. Und da gibt es dann den entsprechenden wissenschaftlichen Austausch über Konferenzen, aber auch wissenschaftliche Publikationen, wo man die Ergebnisse vorstellt und dann eben auch genau zeigt, das kann es nicht. Und es gibt natürlich auch in vielen Ebenen eine gewisse gesunde Skepsis. Ne? Es gibt immer mal wieder neue Trends und neue Ansätze, die vielversprechend erscheinen. Aber man muss dann eben genau evaluieren, was bringt es, was kann es eben auch nicht. Und in diesem Stadium, in diesem Prozess sind wir, glaube ich, ganz allgemein, gerade um herauszufinden, ja, wo nützt es und wie viel und vielleicht auch an welchen Stellen brauchen wir
es. Jetzt kommt ein Wortwitz und in der Praxis?
Wow. Den hast du dir aufgeschrieben, gib's doch zu.
Also in der Praxis gibt es einzelne Anwendungen, vielleicht in der Radiologie, weil die eben schon diese lange Vorgeschichte hatte. Aber es dauert letztlich in der Medizin doch immer sehr lange vom Konzept bis zur medizinischen Anwendung, weil einfach natürlich die Hürden auch zu Recht sehr, sehr hoch sind. Die Dinge müssen ganz genau getestet, auf Herz und Nieren geprüft werden.
Es sind Medizinprodukte.
Genau, es sind Medizinprodukte, die lizenziert werden müssen. Und bis das soweit ist, da können schnell mal 10 Jahre.
Und hier ist natürlich die Spezialität von KI-Systemen, die auch veränderbar sind. Das ist in der bisherigen, sagen wir mal, Produktregulierung gar nicht so richtig vorgesehen. Du hast normalerweise ein Röntgengerät oder ein MRT-Gerät, das wird nach bestimmten Kriterien geprüft und das verändert sich danach ja nicht mehr und darf dann so lange laufen, wie es halt laufen darf, bis irgendwie irgendein Prüfsiegel wieder abläuft oder erneuert werden muss. Aber hier haben wir Systeme, die ja gegebenenfalls upgedatet und nachtrainiert werden können, eigentlich, wenn der Stand der Forschung sich verbessert hat. Und da hinkt natürlich unsere klassische Regulierung, die eben sehr, sehr lange braucht und auf sehr lange Zeiträume angelegt ist, auch hinterher. Und da haben wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig die Antwort gefunden als Gesellschaft, wie wir damit umgehen, dass wir hier eine schnellere Veränderung eigentlich der Methoden haben, als man das in der Vergangenheit kannte.
Ja, aber stellt man sich das dann nicht sogar eher auch so ein bisschen so vor wie ein Labor, wo man seine Aufnahmen hinschickt, eher so zentralisiert, als dass jede Praxis ein KI-System hat, wo sie die Bilder durchlaufen lässt? So, das heißt, man hat zentral Software und Know-how, was gebündelt ist, vielleicht gar nicht in der eigenen Stadt, sondern hunderte Kilometer entfernt?
Ja, das ist durchaus denkbar, dass man diese Services dann letztlich woanders anbietet.
Geschäftsidee ist
muss man natürlich auch gucken.
Ja, Moment, ich schreibe mir das mal eben auf.
Man muss natürlich auch gucken, entsprechend mit dem Datenschutz, ob das mit der Übermittlung und sowas dann geht. Also da gibt es natürlich auch ein bisschen höhere Hürden. Wenn man jetzt heute als Anwender ChatGPT benutzt, natürlich weiß man auch eigentlich gar nicht, wo das Rechenzentrum steht. Man muss sich natürlich aber auch Gedanken drum machen, was man da eigentlich eingibt.
Ich wollte gerade sagen, ChatGPT weiß doch schon meine ganze Gesundheitshistorie. Jede Frage wird da sofort gestellt. Wie lange dauert ein Schnupfen zu? Warum tut mir mein Fuß beim Laufen hinten weh?
Und um zu Aljoschas Punkt zurückzukommen, was die Regulierung angeht, also es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es da im Moment einen Diskussionsprozess geben muss, wie man KI als Medizinprodukt eigentlich reguliert, weil eben dieses ganz einfache Schema, eine Anwendung, eine Funktion eben auch gar nicht mehr gegeben ist. Eine KI kann ja ganz viele Sachen. Und wie misst man da überhaupt, ob es funktioniert oder nicht? Da muss man wirklich noch weiter drüber nachdenken, um eben es auch zu ermöglichen, dass diese Veränderungen und die neuen Möglichkeiten, die man hat, dann auch schnell genutzt werden können und man nicht irgendwie unendlich lange die Dinge dann erstmal prüfen muss in allen möglichen und unmöglichen Facetten.
Aber das heißt, das wird alles noch gar nicht so richtig eingesetzt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, oder? Ihr seid sozusagen noch quasi in der Test- und Entwicklungsphase.
Ganz genau. Also in der Forschung selbst nutzen wir die KI und wir entwickeln eben auch als Forscher KI für die Anwendung. Und auch das wird aktuell dann getestet, aber in der Klinik gibt es bislang noch nicht so viel davon zu sehen.
Wir als Patienten werden im besten Fall bis ins hohe Alter hoffentlich gar nicht so viel damit zu tun haben. Aber ich habe von einem Bereich mal gelesen, wo wir alle, wenn wir uns gut um uns kümmern und sorgen und regelmäßig zur Vorsorge gehen, das vermutlich doch mal mitkriegen, und zwar beim Hautkrebs-Screening. Ich habe gelesen, dass es da doch vielleicht jetzt schon eingesetzt wird, dass der Arzt die Ärzte nur noch Bilder macht und das dann einer KI vorlegt und die dann da genauer drauf guckt, ob jetzt das Muttermal hinten an der Schulter ausgefranst ist, ein bisschen zu dunkel und vielleicht zu erhaben.
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, wo wir im regulatorischen Prozess sind, aber es gibt auf jeden Fall dann dort auch sehr vielversprechende Anwendungen, die im Gerät selbst eine KI laufen haben und dann vor Ort tatsächlich
da kann ich
die
doch was
Analyse.
Zu sagen. Da kann ich was zu sagen. Meine Hautärztin hat nämlich so eine KI-Kamera auf dem Tisch liegen und das ist aber derzeit noch eine Igel-Leistung, also entweder für Besserverdienende oder für Kassenpatienten zahlen dann in dem Fall, weil es glaube ich 150 Euro pro Krebsvorsorge, was ja wirklich eine ganz schöne Stange Geld ist. Und das finde ich eigentlich ein Skandal an der Stelle, das mal so zu sagen. Wir reden immer über gemeinwohlorientierte KI und wir wollen KI für das Wohl der Menschheit nutzen und dann wird halt Geld damit gedruckt. Also das ist also wirklich nicht okay. Da sollten auch die Leute, die uns hier hören vielleicht und Einfluss haben, dafür sorgen, dass eben alle Patientinnen und Patienten in den Genuss dieser besseren Hautkrebsvorsorge kommen und nicht nur die Leute mit der lockeren Brieftasche.
Wollen wir mal auf die Zukunft gucken? Also wir haben ja jetzt gesagt, ne, wir sind noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase, Ideen gibt es viele. Was meinst du, Moritz, wie lange dauert das, bis es flächendeckend in der Krebsfrüherkennung ausgerollt wird?
Also ich würde mal schätzen, das dauert noch so vielleicht 5 bis 10 Jahre, bis man dann auch wirklich eine flächendeckende Anwendung sieht. Im Moment laufen eben viele Studien. Die Studien müssen halt immer über ein paar Jahre laufen, bis man da dann tatsächlich die entsprechenden Daten vorliegen hat, um sicher zu sein, ob es was bringt und wenn ja, wie viel. Dazu kommt noch der Lizenzierungsprozess, der dann auch noch ein bisschen dauert. Aber ich denke, dann kommen tatsächlich dann auch so ganz konkrete Anwendungen. Aber es ist natürlich auch so, dass es natürlich schon so viele kleine Details gibt, die auch den Alltag leichter machen, die jetzt vielleicht nicht speziell dann einen einzelnen diagnostischen oder Therapieschritt mit sich bringen. Aber alleine, dass man irgendwie den Arztbrief nicht mehr immer nur auf Papier hat oder hin und her faxt, sondern dass das alles digital erfasst wird, wo dann auch mittels KI einfach wir eine wesentlich digitalere Zukunft dann auch schon relativ bald kommen werden.
Faxgeräte sollten verboten werden, finde ich. Das ist sowas von gestern.
Ich war mal bei einem Arzt irgendwie auch, da wurde auch nur so ein MRT-Scan gemacht und dann hatten wir uns das Bild angeschaut und dann hat er irgendwas behandelt und dann kam ich ein paar Wochen später zur Nachuntersuchung und sagte, ich möchte nochmal kurz auf das Bild drauf schauen. Haben Sie die DVD nochmal mit? Ja. Nein, natürlich nicht. Ich dachte, ihr habt das gespeichert, ja.
Würdest du denn sagen, Moritz, wenn wir jetzt in 5 Jahren, wie du gesagt hast, da hingucken, dass wesentlich mehr Krebsfälle, ja, sagen wir mal, nicht tödlich ausgehen, also dass mehr Leben gerettet werden können mit KI-gestützter Früherkennung?
Bestimmt, wobei man natürlich auch da sagen muss, ich glaube nicht, dass es jetzt den Durchbruch gibt. Hier hat die KI den Krebs geheilt. Aber ich denke, die KI wird auf jeden Fall die Entwicklung beschleunigen. Und was man auch über die letzten 50 Jahre gesehen hat, ist letztlich eine stetige, langsame, aber stetige Verbesserung bei eigentlich allen Tumorerkrankungen. Und dass dieser Prozess weitergeht und vielleicht auch noch ein bisschen schneller wird, glaube ich, da liefert die KI dann auch einen wichtigen Beitrag dazu.
Das heißt, KI besiegt den Krebs nicht, wie wir gehofft haben eingangs in der Folge.
Nicht alleine, würde ich mal sagen.
Sie hilft ihn zu besiegen.
Sie
hilft ihn zu besiegen und sie ist sicherlich ein Werkzeug. Und es muss natürlich auch genutzt und angewendet und bezahlt werden. Das hatten wir schon mal ganz kurz. Das heißt, es ist eben auch hoffentlich, können wir auch durch die Aufklärung, die wir hier betreiben, auch dafür sorgen, dass eben auch die Skepsis der Leute vielleicht abgebaut wird, sowas dann auch zu benutzen, wenn das lebt halt auch davon, wenn das sowas von der Forschung dann, um nochmal meinen Wortwitz zu machen, auch in die Praxis kommt.
Genau, es ist wichtig eben, dass die entsprechende Diskussion führt und den Nutzen klar zeigt. Es gibt vielleicht auch gewisse Risiken, wie bei jedem Medizinprodukt. Bei unsachgemäßer Anwendung kann man damit auch schaden. Das ist für KI nicht anders als für Medikamente oder andere Verfahren. Und das können wir jetzt genauer evaluieren und die Möglichkeiten aufzeigen. Und ich denke, die Möglichkeiten sind sehr groß auf vielen Ebenen, was denn auch den medizinischen Fortschritt weiter beflügeln wird.
Schön, Moritz. Ich finde das toll, dass du bei dieser Pionierarbeit einen entscheidenden Beitrag leistest. Auch wenn du den Krebs nicht komplett heilen wirst, ist es doch zumindest gut zu wissen, dass du daran arbeitest, dass er für immer mehr Menschen nicht mehr tödlich endet.
Das ist die Motivation, die uns morgens ins Büro treibt und uns antreibt.
Und ich fand auch deinen Antrieb schön zu sagen als Physiker, also ich kann jetzt die Bewegung der Sterne, die brauchen wir nicht mehr rauszufinden und die Quantentheorie, die ist auch schon da, aber zu sagen, wo kann ich wirklich mein Wissen über Mathematik und Statistik einbringen, um Gutes für die Menschheit zu tun und zu sagen, ich möchte an der weiteren Verbesserung von Krebstherapie arbeiten, fand ich auch einen tollen Einstieg für dich in dein Thema und für uns heute in das Thema und danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Und auf jeden Fall werden wir mit dir in 5 Jahren nochmal sprechen. Yay. Dann wissen wir Bescheid. Und dann können Aljoscha und ich aus unserem Patientenalltag berichten und von Krebsvorsorge, wo wir wahrscheinlich schon wissen, dass es mit KI passiert.
Ob meine Vorhersage stimmt, genau.
Genau.
So wirklich.
Aljoscha, das war wieder heute so ein Thema, wo man wirklich denkt, also ich spiele ja gerne mit KI rum und so weiter und so fort, aber wo man wirklich denkt, dafür ist das gut, dafür sind diese Entwicklungen gut und da wird künstliche Intelligenz uns helfen in der Zukunft und vielleicht auch jetzt schon.
Ja, und auch total spannend. Aus der Forschung ist sie jetzt überhaupt nicht mehr wegzudenken und dadurch, dass eben Medizinprodukte immer stark geprüft und reguliert sind, wird es doch noch eine Zeit lang dauern, bis sie in die Praxis kommen. Und das ist auch spannend für uns, das vielleicht auch weiter zu verfolgen und zu gucken, wie dieser Prozess, dass es dann auch wirklich in den Alltag der Leute kommt, dann funktioniert. Denn wir haben ja eigentlich alle ein Interesse daran, dass das relativ schnell kommt.
Ich habe auch gemerkt, das ist auch so ein Thema, da bist du auch richtig aufgeblüht, weil das auch schon wieder so wissenschaftlich war.
Absolut,
ne?
Ja. Ich bin ja der Fan der Wissenschaftsfolgen, das weißt du ja. Und das ist natürlich toll, wenn man dann so ein bisschen reinbohren kann und die Chance hat, da auch echt mal nachzufragen. Ich habe da so oft, und du ja auch, drüber geredet, ja, Tumorerkennung funktioniert ja eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber was heißt jetzt hier eigentlich sehr, sehr gut? Und wie geht's dann wirklich? Und dass es so viele verschiedene Tumore gibt und dass das die Hauptaufgabe ist, ne? Da wäre man ja auch nicht drauf gekommen. Also spannend.
Und dann nochmal an alle unsere Hörer, die gerade zuhören. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend. Und bis zum nächsten Mal.
KI und Jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wir bleiben beim Thema Medizin in unserem Podcast-Tipp. Und zwar geht es um den Podcast heute Die Ernährungsdocs. Da spricht die Wissenschaftsjournalistin Julia Dehmann mit den NDR Ernährungsdocs, ihr wisst schon, die aus dem Fernsehen, die kennen wir ja, über die spannendsten Fälle und die erstaunlichsten Erfolge aus dem erfolgreichen TV-Format.
Ja, die Ernährungsdocs kenne ich auch, die habe ich bei WhatsApp abonniert. Gibt es nämlich auch einen Kanal, ganz praktisch, auch immer mal wieder mit Rezepten. Und es geht um Essen als Medizin. Die Themen reichen von antientzündlicher Ernährung bis Zuckerersatz, immer an echten Geschichten mit echten Patienten erzählt.
Und außerdem gibt es Tipps für jede und jeden von uns, was die Ernährung angeht. Und die Ernährungsdocs als Podcast gibt es in der ARD Audiothek, wie uns, und überall da, wo es Podcasts gibt, auch wie uns. Den Link dazu findet ihr, wie immer, in den Shownotes.